Kamala ist mehr memeable als Joe Biden es war.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.
Die US-Wahl ist aktuell das heißeste Thema. Die Schlagzeilen überschlagen sich mit neuen Entwicklungen. Ob es Joe Bidens Rücktritt, Kamala Harris Nominierung oder das Attentat auf Trump ist. Auch auf Social Media kommt man an den Thema nicht mehr vorbei. Und darüber wollen wir heute sprechen. Hallo, ich bin Annika, Jugendreporterin bei Salon 5. Und ich bin hier nicht alleine, sondern mit Jussi Pick, Kampagnen- und Kommunikationsberater. Vielleicht kannst du dich auch noch mal vorstellen und ein bisschen erzählen, was du so machst.
Ja, mein Name ist Jussi Pick. Ich bin Chef einer Agentur, die heißt P&B Agentur für Kommunikation und arbeite auch immer wieder in amerikanischen Wahlkämpfen, wohl am prominentesten 2016, da war ich im Hauptquartier der Clinton-Kampagne in den letzten 3 Monaten zur Wahl.
Sehr interessant, muss ich echt zugeben. Dann starte ich mal direkt mit meiner ersten Frage. Und zwar, können Influencer den US-Wahlkampf beeinflussen?
Ja, alles kann Wahlen beeinflussen. Wahlkämpfe in den USA, noch mehr als in Europa, finden ja sozusagen wirklich an den Rändern statt. Hillary Clinton hat verloren mit weniger als 100.000 Stimmen. Also wenn 100.000 Stimmen sozusagen in 3 Bundesstaaten anders gewählt hätten, dann hätte Clinton gewonnen. Und dementsprechend gibt es ganz viele kleine Stellschrauben, die Wahlen beeinflussen können und Influencer, Meinungsführer, Meinungsführerinnen sind natürlich ein Bereich davon.
Ja, ich glaube, 50 Cent hat sich auch letztens sogar für Trump ausgesprochen. Gab es danach irgendwie Veränderungen im Wahlkampf?
Nein, das wusste ich auch gar nicht. Ich wusste von Hulk Hogan, aber der ist wohl nicht so der Jugendinfluencer. Aber ich glaube sozusagen, vielleicht sollten wir darüber reden, warum denn Influencer influenzen oder warum Influencer Wahlen beeinflussen. Es ist ja so, dass wir in einer Medienlandschaft leben und Wahlkämpfen, in der nicht nur Jugendliche, aber vor allem Jugendliche ihre Informationen und damit ihre Wahlentscheidung nicht mehr über klassische Medien oder nicht mehr nur über klassische Medien beziehen, sondern einfach über einen Blumenstrauß an unterschiedlichen Quellen. Das sind eben zum Teil vielleicht Medien, viel sicher über Freundinnen und Freunde, Familie, WhatsApp-Gruppen etc. Und eben auch Menschen, die da im Internet Dinge posten. Ich finde, der Begriff Influencer passt ja auch gar nicht mehr in einer TikTok-Welt, wo sozusagen man ja auch nicht mehr spezifisch unbedingt einem Influencer, einer Influencerin folgt, sondern die einfach einem reingespült wird und die man vielleicht nur einmal gesehen hat, aber trotzdem die Person einen Eindruck macht. Jedenfalls sozusagen gibt es diesen bunten Blumenstrauß an Informationsquellen für Jugendliche, aber auch für alle anderen Wählerinnen und Wähler. Und als Kampagne muss man an jedem neuralgischen Punkt präsent sein. Man muss sowohl in der Zeitung sein, als auch im Fernsehen, Fernsehwerbung, als auch eben in digitalen Kanälen und auch bei InfluencerInnen oder bei sozusagen Menschen, die ihre Meinung ins Internet reintragen, um möglichst anschlussfähig zu bleiben. Und das ist eine Art, wie eine Botschaft, eine politische Botschaft, eine Kampagnenbotschaft an Wählerinnen und Wähler getragen wird.
Wie sieht das denn bei der Unterstützung von Fans aus, also die Republikaner und die Demokraten eben? Gibt es da Unterschiede in der Strategie auch von den jeweiligen Parteien?
Die Parteien haben unterschiedliche Zielgruppen und dementsprechend haben sie unterschiedliche Promis, weil es geht ja nicht nur um sozusagen Influencer, also 50 Cent würde ich auch nicht unbedingt als Influencer bezeichnen, der ist einfach Promi. Ne? Das heißt, je nachdem, welche Zielgruppe man erreichen will, muss man sich halt sozusagen aussuchen, auf welche Influencerinnen und Influencer man setzt. Ein Hulk Hogan, ein 50 Cent wird andere Menschen ansprechen als eine Taylor Swift oder ein Travis Kelce. Also da gibt es einfach, je nachdem, wer die Zielgruppe einer Kampagne ist, unterschiedliche Ansätze.
Was würden Sie sagen, sind so die Zielgruppen der Parteien, also der Republikaner und der Demokraten?
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Die Republikaner haben tatsächlich eine relativ homogene Zielgruppe. Das sind vor allem weiße Menschen ohne Abschluss, die, grob gesprochen, in der Mitte des Landes leben. Und dann gibt es so ein paar neuralgische Zielgruppen, die Trump auch besser angesprochen hat, zum Beispiel als Republikaner vor ihm. Da gehören sicher zum Beispiel, also schwarze Männer ist zum Beispiel ein Thema, die Joe Biden nicht so sehr abgeholt hat. Da passt auch 50 Cent ganz gut dazu im Thema Zielgruppe. Das ist ein Thema, wo jetzt sozusagen Harris, wo die Frage ist, ob die Harris zurückholen kann. Die war sicher von Biden nicht so abgeholt. Und natürlich gab es auch viele klassische, also wenn man Arbeiter sagt, meine ich eigentlich nicht sozusagen ein gewerkschaftsorganisierter Arbeiter des Mittelstands, der in einem Industriestaat wohnt, Wisconsin oder so, und sozusagen Angst vor Globalisierung, Veränderung hatte. Das war sicher ein Trump-Wähler da in 2016, und der hat aber dann sozusagen 2020 zu Biden gewechselt. Die Demokraten haben eine wesentlich breitere Zielgruppe. Die müssen wesentlich mehr unterschiedliche Menschen ansprechen, eben sozusagen von den Menschen, die in Städten wohnen und sozusagen college-educated Women of Suburbia, also sozusagen im städtischen Umland, aber auch junge Studierende in irgendwelchen College-Städten, Afroamerikanerinnen im Süden und Latinos. Also die haben eine wesentlich buntere Koalition, und die Herausforderung für die Demokraten, meistens war es, der Wahltag in den USA ist ja nicht an einem Sonntag wie bei uns, sondern an einem Dienstag, also einem Arbeitstag. Und sozusagen zumindest bis vor kurzem, jetzt hat es sich ein bisschen geändert in den letzten zwei Wahlen, aber bis vor kurzem war es so, dass es einfach auch schwierig war, Menschen, die im Arbeitsleben stehen, zur Wahl zu bringen, also sozusagen physisch zur Wahl zu bringen. Die haben einen 9-to-5-Job und gehen dann um 5 nach der Arbeit noch schnell wählen. Da muss man vielleicht in einer langen Schlange stehen, ein paar Stunden lang. Das ist einfach mühsam. Und dementsprechend haben die Demokraten wesentlich mehr Schwierigkeiten, zu Wahlen zu mobilisieren und diese bunte, breite Koalition zu Wahlen zu bringen, während sozusagen ältere, weiße Menschen am Land wesentlich einfacher zu wählen, auch an einem Dienstag, was sozusagen, und dann kommt noch eine geografische Komponente dazu, dass sozusagen, keine Ahnung, ein Bundesstaat wie Montana genauso viel wert ist, wo sozusagen, keine Ahnung, so viel, ich glaube, ein bisschen über 100.000 Menschen leben, 3 Wahlmännerstimmen wert ist, aber das geht vielleicht ein bisschen zu sehr ins Detail.
Gut, weil wir gerade ja schon über die Zielgruppen geredet haben, würde mich einmal interessieren, welche Partei hat denn eine größere Unterstützung auf den sozialen Medien?
Das lässt sich so tatsächlich nicht beantworten. Trump hat, also wenn man es tatsächlich rein in Zahlen betrachtet, hat Trump gerade zum Beispiel auf TikTok die Nase vorn. Ich müsste jetzt tagesaktuell anschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, er hat mehr Follower als Kamala bzw. Kamala HQ. Aber Trump ist auch einer der wenigen republikanischen Kandidaten auf TikTok, während bei den Demokraten wesentlich mehr unterschiedliche Kandidaten und Kandidatinnen auf TikTok sind. Deshalb ist es schwer vergleichbar. Noch dazu kommt natürlich, dass wir und ich wissen, bei TikTok zählt die Followerinnenschaft oder die Zahl, wie viele Menschen folgen, nicht so sehr wie viele Menschen diese Videos sehen. Das macht wieder einen Unterschied. Da gibt es einen Unterschied zwischen Kamala und Joe Biden. Also das ist sicher durch den Wechsel auf Kamala raufgeschnalzt. Die Views und das Engagement bei den Videos. Je nachdem, aus welcher Perspektive man das betrachtet, gibt es eine unterschiedliche Antwort auf deine Frage.
Welche Rollen spielen denn Trump und Harris als Köpfe in der Wahlwerbung, vor allem auf den sozialen Medien eben? Also Kamala HQ wurde ja schon angesprochen und Trump selber ja auch. sehr mit seinem Twitter-Account, beziehungsweise jetzt X-Account.
Ja, es gibt keine Wahl, bei der man so deutlich gesehen hat, was für einen Unterschied ein Kandidat macht, eine Kandidatin macht, wie bei dieser Wahl, wo du bis vor 3 Wochen einen Joe Biden hattest, der ja, also das Wahlkampfteam von Joe Biden und von Kamala Harris ist dasselbe. Mittlerweile sozusagen hat sie ein paar neue Leute eingestellt, aber die Menschen, die seit Monaten in dieser Kampagne arbeiten, sind 1:1 dieselben. Die Menschen, die TikTok machen, sind bei Joe Biden und Kamala Harris, waren dieselben Menschen. Aber plötzlich gibt es eine neue Kandidatin mit einer neuen Geschichte, mit einem neuen Spirit, mit einem neuen Momentum. Und plötzlich ist sozusagen die TikTok-Strategie dieser Menschen, die das schon seit Monaten machen, genial, wo es davor noch nicht war. Also es zeigt sich hier ganz klar, wie sehr der Kandidat, die Kandidatin ein wesentliches, der wesentliche Faktor in einer nicht nur Social Media, aber auch Social Media Kampagne ist.
Gibt es denn unterschiedliche digitale Arten der Unterstützung für die beiden Präsidentschaftskandidaten? Und wenn ja, wie sehen diese denn aus?
Ja, das würde ich schon sagen. Ich glaube, also ich würde das auch wieder sozusagen der Kamala ein bisschen anders betrachten als den Rest der Demokraten, beziehungsweise Trumps Unterstützung, gerade online, ist ja schon sehr lange, wurde schon viel darüber geschrieben, ist vor allem sozusagen eine Unterstützung, die auf Trollen und Mob fokussiert. Also sozusagen, das sind viele Menschen, die weniger drauf aus sind, die Botschaft von Trump rauszutragen, sondern eher in einem digitalen Mob versuchen, andere Stimmen zu silenzen. Also Trumps digitale Unterstützung ist vor allem eine von Wut und Aggression und die andere Seite mundtot machen. Und da hatten die Demokraten lange wenig, sozusagen wenig gegenzuhalten. Und jetzt durch Kamala, dadurch, dass sozusagen da eine extreme, ein extremer Schwung, eine extreme Energie reingekommen ist in die Kampagne durch die Nominierung von Kamala Harris, zeigt sich, dass es durchaus auch Online-Aktivismus bei den Demokraten gibt. Ich würde sagen, also gab es immer, im 2016 Wahlkampf war ich in einem Team, das für Online-Aktivismus zuständig war, und auch Hillary Clinton hatte Online-Aktivistinnen. Also es ist nicht so, dass das, und Obama hat überhaupt das de facto Online-Aktivismus erfunden, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber das heißt, das gab es schon immer, aber jetzt durch Joe Biden, der durchaus eine eher Oldschool-Kampagne gemacht hat, weniger Energie, und jetzt kommt Kamala und Kamalas Unterstützung, und da zeigt sich, dass auch linke Memes können, wenn man es so ein bisschen auf den Punkt bringen will. Ne? Also sagen, Kamala ist mehr memeable als Joe Biden es war. Und da gibt es mehr Euphorie und Spaß mit sozusagen Bread und Coconut Tree und was es da alles so gibt an, man könnte fast sagen, Inside-Jokes, die da von Unterstützern, Unterstützerinnen der Demokraten beziehungsweise von Kamala Harris gemacht werden. Und sozusagen diese Dynamik hat sicher in den Anfangswochen der Kampagne extrem geholfen.
Ja, da stimme ich auf jeden Fall zu. Wie würdest du es denn sehen aktuell, wie so der Wahlkampf ist, als Prognose quasi für das Wahlergebnis? Also würdest du sagen, dass eher Trump aktuell gewinnen würde oder Kamala Harris?
Da wäre ich ganz vorsichtig. Jeder, der glaubt, er kann Prognosen über Politik machen, kann nur scheitern. Also wie viele Prognosen ich gelesen habe, dass wir zeichnen das Interview volle Transparenz auf, kurz nachdem Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidat angekündigt worden sind, wie viele Analysen ich gelesen habe darüber, dass Josh Shapiro der einzige logische Vizepräsidentschaftskandidat ist. Und plötzlich ist es ein Typ, von dem vor 2 Wochen nicht mal Demokraten wussten, dass er existiert. Also Vorhersagen würde ich auf keinen Fall treffen, und man darf auch nicht, das ist auch ganz wichtig, man darf nicht Vibes mit Polls verwechseln. Also sagen, man darf nicht die Energie rund um eine Kampagne mit den Umfragen verwechseln. Und weil wenn man sozusagen die Vibes anschaut, dann ist natürlich gerade Kamala, Tim Walz auf einem High Und es fühlt sich so an, als gäbe es eigentlich Trump gar nicht. J.D. Vance ist irgendwie der Vizepräsidentenkandidat der Republikaner, ist irgendwie ein bisschen peinlich und jedenfalls kein so ein guter Pick wie Tim Walz es sozusagen scheint sein. Also so von der Energie, von den Vibes her, könnte man glauben, das ist eine Gmade Wiesen, wie man in Österreich sagt, für Kamala Harris. Also die Umfragen sind aber andere. Also ja, die Umfragen für Kamala Harris schauen besser aus als für Joe Biden, aber es ist noch immer ein verdammt knappes Rennen. Es ist noch immer nicht gesichert, dass Donald Trump und J.D. Vance nicht im November diese Wahlen gewinnen. Es geht noch immer, ich habe vorher gesagt, bei Hillary ging es um 100.000 Wählerinnenstimmen, in drei Bundesstaaten, es geht noch immer um diese Bundesstaaten, es geht noch immer darum, wer gewinnt Pennsylvania, es geht noch immer darum, wer gewinnt Michigan, es geht noch immer darum, wer gewinnt Wisconsin und sozusagen Arizona, Nevada und vielleicht noch North Carolina, Georgia, muss man sich anschauen. Aber also es geht noch immer um ganz wenige Bundesstaaten und innerhalb dieser Bundesstaaten um ganz wenige Stimmen, weil diese Bundesstaaten sind Swing States, das heißt, das sind circa die Hälfte der Menschen wählt demokratisch, circa die Hälfte der Menschen wählt republikanisch. Natürlich immer auch ein Third-Party-Candidate. Und wenn da auch was passiert, eine Woche vor der Wahl, bei Hillary Clinton waren es E-Mails, die eine Woche vor der Wahl noch für Aufsehen gesorgt haben, die sozusagen die Dynamik umgedreht haben. Es gibt immer, also jetzt war dieser Wahlkampf schon einer von sehr vielen Surprises, aber normalerweise heißt es in amerikanischen Wahlkämpfen, es gibt immer eine Oktober-Surprise, also eine Überraschung, ein Plot-Twist, eine Wendung, die irgendwann im Oktober, ein, zwei Wochen vor der Wahl kommt. Das heißt, es ist noch sehr viel Zeit bis Anfang November. Ich würde mir nicht trauen, irgendwelche Vorhersagen zu machen und ich würde auch niemandem trauen, der Vorhersagen macht.
Alles klar. Dann sind wir tatsächlich für heute schon durch. Vielen Dank für dieses Interview. Es war äußerst interessant. Und wenn ihr mehr von Salon 5 hören wollt, dann folgt uns gerne auf Instagram und TikTok. Dort heißen wir Salon5_ oder ladet euch die Salon 5 App für weitere Podcasts herunter. Dann noch einmal wirklich vielen Dank an Jussi Pick. Und damit verabschieden wir uns heute. Tschüss.
Tschüss.
Salon 5. Geld, Macht und Leben.